Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Bleiben oder gehen? Auf diese Frage mussten viele Schriftsteller in Hitlerdeutschland eine Antwort finden. Der Kinoregisseur Dominik Graf hat einen Dokumentarfilm über diesen Zwiespalt gemacht. Jeder schreibt für sich allein. Russische Propaganda ist in eine Hauptnachrichtensendung des österreichischen Rundfunks gelangt. Wir sprechen mit dem Faktenprüfer eines Medien-Watchblogs. Brauchen wir positive Helden und Heldinnen und können Netzwerke heldenhaft agieren? Beim Diskursfestival im Berliner Brechthaus wird diesen Fragen nachgegangen. Bei der Berlinale hatte Dominik Grafs Dokumentation über Schriftsteller, die aus Nazi-Deutschland flohen und solche, die blieben, Weltpremiere. In dieser Woche kommt der Film, der unseren Blick auf eine regennasse Straße, auf brüchiges Pflaster und einzelne liegen gebliebene Schuhe lenkt, in die Kinos. Und über die Bilder legt sich die Stimme des Regisseurs.
Und immer fragt man sich, wo sind sie hin? Die Besitzerinnen und Besitzer der Schuhe oder dieses nur einen Schuhs, der manchmal in der Morgendämmerung auf dem Pflaster wartet.
Und immer kriegt man einen Schreck, ein Vorzeichen, ein Symbol, eine irdische Hinterlassenschaft. Das wissen wir Deutschen am besten.
Dominik Grafs Stimme hören wir jetzt ganz unmittelbar. Schönen guten Abend, Herr Graf.
Guten Abend.
Ihr Filmessay heißt Jeder schreibt für sich allein. Man denkt an Hans Fallada und seinen letzten 1947 in der Nervenklinik geschriebenen Roman Jeder stirbt für sich allein und daran, dass Fallada zur Zeit des Nationalsozialismus zu den Erfolgsautoren zählte und sein Ende kläglich war. Fallada hat seinen Platz im Film, aber ihr Leitstern bei der Filmarbeit war ein anderer, nämlich der Musiker und Autor Anatole Renier. Inwieweit prädestiniert Reniers Herkunft ihn für Recherchen über Schriftsteller und Schriftstellerin im Nationalsozialismus?
Ja, er kommt ja aus einer sehr berühmten Familie, Wedekind Renier, die gewissermaßen in der Literaturgeschichte Deutschlands auch eine große Rolle gespielt haben. Und er kennt sehr viele dieser Protagonisten, die damals in Deutschland geblieben sind. Noch als Kind gingen die bei ihm zu Hause ein und aus. Der Blick auf die Hochkultur gewissermaßen der Nazi-Zeit, die sich vor dem System versuchte irgendwie zu verstecken, und die Hochkultur natürlich dann später nach der Nazi-Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, den hat er doch eigentlich sehr präsent, muss ich sagen. Und ich fand sein Buch so erstaunlich, eine solche faszinierende Katastrophenlandschaft, dass ich mit dem Titel des Buches eigentlich auch den Film machen wollte, aber den musste ich dann ein bisschen anders strukturieren.
Zu den Schriftstellern, deren Werk und Tun Sie reflektieren, gehören besagter Hans Fallada, aber auch Gottfried Benn, Ina Seidel, Erich Kästner und Bernward Vesper. Sie haben, Herr Graf, vor 2 Jahren Kästners Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten, neu fürs Kino verfilmt. In Ihrer Dokumentation zeigen Sie sich doch ein wenig erschrocken über die Lebensstarre, in die Kästner nach Kriegsende verfiel. War das eine Gratwanderung, selber kein moralisches Urteil zu fällen über jemanden, der konfliktscheu und in, wie Sie sagen, depressivem Trotz darauf bestand, in Deutschland zu bleiben?
Ja, der Begriff depressiver Trotz stammt nicht von mir, aber ich fand den sehr richtig. Ich hatte den Eindruck, er wollte bleiben aus verschiedenen zunächst mal vitalen Gründen. Das hatte mit seiner Mutter zu tun. Das hatte auch mit der Möglichkeit zu tun, eine solche Gesellschaft zu beobachten. Er wollte ja unbedingt dann ein großes Buch schreiben über die Nazi-Zeit. Aber das hat alles nicht geklappt. Stattdessen ist er sozusagen verstummt, musste dann auch finanziell kämpfen. Er hat das Drehbuch von Münchhausen geschrieben, 1943 für die UFA. Mehr oder weniger schon auch, obwohl es ein scheinbar harmloser Film ist, aber trotzdem doch ein Propagandawerk. Und hat danach dann über diese Zeit im Grunde keine richtige, wahrhaftige Auskunft mehr gegeben, weil er so stark am sich verteidigen war. Und wenn man sich verteidigen muss, dann kommt man immer in eine schwierige Position, in der man dann auch manchmal nicht immer genau sagt, was wirklich war.
Müssen Dichter gute Menschen sein? Diese Frage drängt sich auf, wenn man die Vita Gottfried Benns betrachtet. Ihr Interviewpartner, der Publizist Florian Illies, versteht Die melancholische Umkehr, die Kritikerin Julia Voss überrascht es zu sehen, wie gut der Dichter immer noch wegkommt. Er sei doch mittendrin gewesen. Also wenn man die beiden dann so hört, denkt man sich, dazwischen kann es eigentlich nicht geben.
Ja, das ist ja genau der Punkt, warum ich den Film so gerne machen wollte, weil ich die Grautöne und die Schattierungen sozusagen, die Anatole Renier in seinem Buch auch so wirklich sehr gut und sehr menschenfreundlich gewissermaßen zeigt, die wollte ich in einem Film auch zum Ausdruck kommen lassen, der für mich als noch ein bisschen jüngerer als Anatole ja auch versucht, oder ich versuche mir mit diesem Film auch ein bisschen diese Zeit zu erklären, von der ich ja im Grunde keine Ahnung habe.
Welche Fragen an unsere Gegenwart ergeben sich für Sie aus der Beschäftigung mit dem Thema des Sich-Einrichtens in einer Diktatur?
Ja, auf jeden Fall die absolute Gefährlichkeit jeglicher totalitären Systems und natürlich auch jeder Ideologie oder so. Das ist immer ein Weg in irgendeiner Weise links oder rechts oder wohin auch immer in den Abgrund. Und das der Vergangenheit gegenüber sozusagen ihre Kompliziertheit aufrechterhalten. Ja? Also sie sich nicht den Blick zurück, sich nicht zu einfach zu machen, weil das schlägt vielleicht gewaltig durch dann auch gegen die Gegenwart.
Es gibt viele Filmorte, Archive, Lebens- und Fluchtorte der Autoren. Das Hotelzimmer Nummer 17, in dem Klaus Mann in Marseille schlief. Haben Sie an diesen Orten noch etwas gespürt von der flüchtigen Anwesenheit derer, die ins Exil getrieben wurden?
Das hat eher so eine vererbte Aura gewissermaßen. Also die Côte d'Azur ist ja mehr oder weniger eigentlich auch ein Touristenort schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Und so richtig spürt man die ganz alte Vergangenheit nicht mehr. Aber man kann sie sich vorstellen. Ja, also man kann durch diese Straßen gehen und kann sich vorstellen, wie die da dann, das waren ja zum Großteil die wirklich mit unmittelbaren Todesgefahr bedroht waren, wie die sich dann da irgendwie versuchten zurechtzufinden und am Ende dann großteils auch in Amerika landeten.
Jeder schreibt für sich allein. Das ist der Titel der essayistischen Filmdokumentation, die Dominik Graf gedreht hat und die diese Woche in die Kinos kommt. Ich wünsche Ihnen, Herr Graf, und Ihrer Arbeit viele Zuschauer.
Dankeschön, wünsche ich mir auch.
Guten Abend.
Guten Abend.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also.
Am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, yeah, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
Wer ab und zu im Internet unterwegs ist, hat schon mal Memes gesehen. Lustige Fotos, Videos oder Audioausschnitte, die bekannte Personen imitieren oder persiflieren. In den sozialen Netzwerken wimmelt es davon. Es gibt unzählige Seiten, die ausschließlich auf Memes spezialisiert sind. Eine der aktuell populärsten deutschen Meme-Seiten auf Instagram ist die von Svea Maus. Jaya Mirani hat Meme-Queen Svea Mausolf getroffen.
Das Bild. Ein Park, auf einer Picknickdecke ein Typ im grünen Sweatshirt. Auf den Kopf ist das Gesicht des jungen Markus Söder gefotoshoppt. Er schaut anzüglich. Der Text: Wenn dir in der Sonne zu warm ist, kannst du ruhig deinen Top ausziehen. Nächster Slide, gleiches Bild. Ach, ich hab dir schon zweimal erzählt, dass ich mal in New York war. Die zwei Wochen haben mich echt geprägt. Markus Söder als unangenehmer Macker, Angela Merkel als nervige Mitbewohnerin oder Friedrich Merz als typischer BWL-Student. Mit Memes von PolitikerInnen hat Svea Mausolf aka Svea Maus angefangen. Gesichter von bekannten PolitikerInnen in jungen Jahren photoshoppt sie in alltägliche Situationen.
Besonders das von Angela Merkel war das irgendwie, ich bin mit dem Gesicht aufgewachsen und ich glaube für viele ist das so ein Gesicht, was super allgegenwärtig ist, weshalb das auch zu so vielen Leuten spricht und auch so viele Facetten annehmen kann. Ich finde interessant, dass sich die Gesichter so verallgemeinern lassen und auf super viele Themen überstülpen lassen, weil das Gesicht in dem Moment auch so ein bisschen egal wird, weil man es ja sowieso schon kennt. Es ist fast wie eine Maske. Vielleicht ein bisschen paradox, weil jeder kennt das Gesicht und dann wiederum kennt jeder solche Situationen und das vermischt sich so ganz interessant.
Inzwischen sind es nicht nur Politikerinnen, sondern auch schlecht aufgelöste Fotos aus den 2000ern, Stockfotos oder Bilder von ekligem Essen, die Svea als Motive für ihre Memes dienen. Darauf bitterböse Captions, Kurztexte, in einer Schrift, die wie die von Suhrkamp aussieht. Seit 2 Jahren postet Svea Maus fast jeden Tag neue Memes und hat damit inzwischen 115.000 Follower gesammelt. Eigentlich hat Svea Fotografie in Essen studiert, hat sich dann der bildenden Kunst gewidmet, einige Ausstellungen gehabt, aber richtigen Zugang zum Kunstmarkt zu bekommen war für sie damals schwer. Auch deshalb hat sie sich mehr ihren Memes gewidmet. Für Svea sind ihre Memes auch eine Form von Kunst.
Also Memes haben so einen Moment, viele Leute zu erreichen und auch zu berühren. Und vielleicht ist es das, was das erklärt oder vergleichbar macht mit Kunst, was es zum Kunstwerk macht. Aber mit dem Unterschied, finde ich, das ermöglicht eine viel größere Zugänglichkeit, weil ich glaube, oft hat ja so ein beefiger Museumskontext so eine abschreckende Wirkung auf Rezipienten, die sich dann vielleicht eher nicht dahin bewegen, aber viel eher auf dem Handy unterwegs sind. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich fand die Kunstwelt immer auch sehr ausgrenzend und das hat mich immer sehr gestört.
Die Memes von Svea Maus beschäftigen sich mit Feminismus, Politik und Popkultur, aber auch einfach mit Alltagssituationen. Mit ihren Pointen trifft sie den Social-Media-Zeitgeist ziemlich gut. Viele ihrer Memes spielen bewusst mit Ekel. Svea möchte auch Schockmomente erzeugen, Menschen auf die Füße treten. Für ein Meme braucht sie manchmal 10 Minuten, manchmal eine Stunde.
Also ich habe nicht die Punchline fertig, sondern ich bin sehr visuell und schaue mir dann im Internet. Also ich bin, kann ich ja hier sagen, ich gehe gerne auf Pinterest, aber nicht für Interieurs oder so oder Handarbeiten, sondern für die ganzen ekligen Sachen, die da durchaus auch zu finden sind. Und mein Algorithmus ist mittlerweile so gut trainiert, dass er mir nur noch die wildesten Sachen reinspült. Und dann scrolle ich mich da so durch und irgendwann kommt ein Bild und das macht dann Klick und dann fällt mir eigentlich auch schon so eine Punchline ein.
Nach Copyright der Bilder fragt sie da nicht. Deswegen versucht Svea, Bilder zu finden, die sehr alt sind oder ganz weit weg gemacht wurden und sie mit Photoshop zu verändern. Trotzdem sind auf ihren Bildern meist reale Personen zu sehen, die ihr als Vehikel für ihre Gags dienen. Stellt sie damit nicht auch Menschen bloß?
Mir wird dann vorgeworfen, ich würde mich darüber lustig machen, wie jemand aussieht. Was ja gar nicht Kern des Memes ist, sondern nur Bestandteil von der Message. Und ich finde es dann immer witzig, weil dann entlarvt man sich so ein bisschen selber, weil die irgendwie dieses Schamhafte sehen und mich dafür anklagen, dieses Schamhafte zu benutzen, wobei es für mich gar nicht schambehaftet ist.
Bis jetzt kann Svea noch nicht von ihren Memes leben. Erst vor kurzem hat sie angefangen, Werbedeals einzugehen und andere Möglichkeiten zu finden, mit ihrer Reichweite und ihrem Kanal Geld zu verdienen.
Und jetzt bin ich an so einem Punkt, dass ich damit unter Umständen wirklich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit. Im Internet ist es total oft möglich, dass man über so eine gewisse Reichweite ganz gute Deals bekommt, sei es jetzt irgendwie ein Buchvertrag, siehe El Hotzo oder irgendwelche anderen Autorenschaften im Fernsehen oder sowas wie ein Kalender oder Ich habe jetzt auch mittlerweile wieder Anfragen für Ausstellungen, was ich total absurd und witzig finde.
Svea Mausolf, wer nicht auf Instagram ist, kann sich ihre Memes demnächst auch in Form eines Bürokalenders anschauen. Svea Maus Büro Countdown, wie ein Kalender, nur schlimmer, kommt im September raus. Morgen stellen wir Ihnen ein weiteres Social Media Talent vor. Es ist die dänische Comiczeichnerin Carla Paloma. Auf Nachrichtenseiten, die deutschen Portalen täuschend echt nachgebaut sind, kann man zum Beispiel lesen, dass es in hiesigen Schulen wegen Energieeinsparung zu Explosionen kommt und dass ukrainische Flüchtlinge die Deutschen wie Kühe melken. Sie erwecken Mitleid, erschleichen Hilfsgelder und kaufen sich davon schicke Immobilien. Russische Propagandisten bespielen Social-Media-Kanäle. Sie kreieren Fake-Profile. Die Bilder werden von der KI generiert. Die EU-Kommission hat eine kleine Abteilung zum Aufspüren russischer Falschnachrichten ins Leben gerufen. Kürzlich hat pro-russische Propaganda es sogar in die Hauptnachrichten des österreichischen Rundfunks geschafft. Wie der Sender in die Falle tappen konnte, darüber rede ich mit André Wolf. Er arbeitet als Faktenprüfer für den Medien-Watchblog Mimikama. Guten Abend, Herr Wolf.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Was hat der ORF genau gesendet?
Ja, und zwar ist das nicht ganz einfach zu beschreiben, denn der ORF selbst hat nicht Propaganda verbreitet, sondern ist einfach in eine Falle getappt, indem er Propagandanarrative übernommen hat, unabsichtlich, mehr oder weniger absichtlich. Das Ganze war eine Auftragsarbeit. Wir selbst arbeiten für den Sender Puls 4 und die wollten auch über einige Dinge berichten und haben dann in Auftrag gegeben, dass wir diverse Sachen prüfen. Es ging um zwei Videos, die angeblich zeigen sollten, dass in der Ukraine eine Zwangsrekrutierung von Soldaten stattfindet. Würde und sich die Menschen dort wehren und dementsprechend ja von der Armee angegangen werden und auch unter Gewalt eingezogen werden. Das ist so nicht richtig. Das eine Video zeigt in Wirklichkeit einen russischen Agenten, der in Odessa festgenommen wurde. Und das zweite Video zeigte Studierende, die über Polen ausreisen wollten, um im Ausland zu studieren und dort festgehalten wurden, haben also nichts mit einer Zwangsrekrutierung zu tun. Aber in den letzten Wochen und Monaten wurden diese beiden Videos stets genutzt innerhalb der russischen Propaganda, um zu zeigen, wie in der Ukraine Menschen zwangsrekrutiert werden. Und diese wurden halt unkritisch in der öffentlichen Berichterstattung übernommen.
Wie hat der ORF denn auf die Hinweise von Journalisten und Faktencheckern, wie Sie es sind, reagiert?
Die ersten Hinweise stammten ja in der Tat über Social-Media-Kommentare. Viele, viele Menschen haben den ORF darauf hingewiesen. Da gab es noch keine Reaktion. Dann gab es natürlich die ersten öffentlichen Untersuchungen, sprich auch durch uns im Auftrag von Puls 4, aber auch von anderen Medien, die dann geschaut haben. Ich habe halt selbst geprüft und habe gefunden, wo die Videos herkamen. Das wurde dann halt veröffentlicht. Der ORF hat dann ein bisschen gestockt, hat dann halt gesagt, sie hätten diese Videos, die wären europaweit unterwegs und das wäre in Ordnung. Später mussten sie dann zurückrüdern, weil die Beweislast war eigentlich deutlich. Ja, wenn ich faktisch beweisen kann, dass diese Videos aus einem anderen Kontext stammen, dann ist es nun mal so. Und dementsprechend hat der ORF dann natürlich auch eine positive Fehlerkultur an den Tag gelegt, hat halt zugegeben, transparent zugegeben, was passiert ist, hat wirklich gesagt, dass diese Videos nicht in diesen Kontext gehören und dementsprechend die Berichterstattung klargestellt.
Wie äußert sich der Autor des Beitrags zu den falschen Bildern und der Quelle?
Hier gab es entsprechend natürlich eine gewisse Empörung, was ich nachvollziehen kann, wenn man halt durch diverse Personen auf Social Media dahingestellt wird, als verbreite man russische Propaganda. Ich persönlich würde das nicht so tun, also beides nicht, zum einen nicht der russischen Propaganda bezichtigen, denn ich halte es eher für einen Fehler, in den er einfach selbst reingetappt ist. Russische Propaganda ist oftmals sehr, sehr perfide und gar nicht so einfach bemerkbar. Das zweite ist natürlich Empörung, anstatt Selbstreflexion im ersten Moment zu zeigen, muss man immer gucken, ob man das möchte. Ich finde es immer erst besser, den selbstreflektiven Weg zu wählen und sagen, hier, okay, ich schau mal, was habe ich falsch gemacht oder was ist mir für ein Fehler unterlaufen. So kann man es auch darstellen. Und dann im zweiten Moment natürlich immer lernbereit zeigen. Das ist immer ein guter Weg.
Als pro-russischer Journalist zu gelten, kann in diesen Zeiten schnell das ausbedeuten. Ist das in Österreich vielleicht ein bisschen anders?
Wir müssen natürlich aufpassen, und das ist der Fehler, den wir nie begehen dürfen, Deutschland und Österreich zu vergleichen. Österreich hat seine eigene kulturelle Entwicklung natürlich. Österreich möchte auch bewusst sich von Deutschland unterscheiden und tut es in vielen Themen tatsächlich auch. Österreich aufgrund seiner selbst auferlegten Neutralität hat natürlich auch einen anderen internationalen Zugang zum Krieg, zu Russland, zu der Ukraine, als es in Deutschland ist. Und dementsprechend müssen wir immer etwas vorsichtig sein, wenn wir über diese Inhalte Bericht erstatten.
Was macht denn die russische Propaganda so gut, dass die in der Ukraine und in Russland akkreditierte Auslandspresse auf diese Propaganda reinfällt?
Russische Propaganda, speziell über Social Media und Social Media Kanäle, ist natürlich schon lange da und ist natürlich sehr professionell gestaltet. Diese Propaganda, Narrative, die sind so gestaltet, dass sie glaubwürdig klingen. Sie sind auch auf bestimmte Regionen zugeschnitten, die beispielsweise von Ihnen eingangs beschriebenen Fake Seiten, die nachgebaut sind wie echte Zeitungen, die sind natürlich zugeschnitten auf die deutsche Bevölkerung. Die thematisieren deutsche Inhalte, die thematisieren teilweise regional bedingte Inhalte. Das heißt, Firmen, die irgendwo sitzen, werden thematisiert, die genau in einer Region sitzen und dementsprechend werden die auf Social Media in diesen bestimmten Regionen auch ausgespielt, die Inhalte, sodass Menschen sich betroffen fühlen. Und das ist immer sehr wichtig. Ich muss mich betroffen fühlen von einer Situation, dann entwickle ich auch eine Angst, beziehungsweise beziehungsweise befasse mich mit dem Thema letztendlich. Und das schafft diese Propaganda sehr gut. Sie baut halt ein Bild auf, welche negativen Folgen in einer Region oder in einem Land wie Deutschland halt der Krieg hätte, wenn nicht ganz schnell die Ukraine aufhören würde zu kämpfen. Also die Narrative sind immer gleich, das kann man daran erkennen. Ukraine ist schuld am Krieg, wird gesagt. Wenn die Ukraine sich nicht wehren würde, sondern ergeben würde, wäre der Krieg Ende und dann wäre Wohlstand gesichert. Das ist immer etwas ganz Wichtiges und das ist etwas, was kommen wird, dass in Zukunft uns immer wieder gesagt wird, auch durch russische Propaganda und ähnlich, dass wir unseren Wohlstand sichern müssten und dadurch müsste sich halt die Ukraine beispielsweise ergeben.
Was, Herr Wolf, raten Sie Medien, die sich gegen Desinformation aktiv schützen wollen?
Es gibt natürlich den ganz einfachen Grundsatz, der immer gilt, check, recheck, double check. Wenn ich speziell Inhalte, Videos aus Social Media nutze, die über Social Media Kanäle verbreitet werden, muss ich zwingend prüfen, ob diese Inhalte wirklich aus dieser Region stammen, ob die inhaltlich dorthin gehören, ob die auch aktuell sind. Ganz wichtig. Und wenn ich das wirklich ganz klar verifizieren kann, dann kann ich sie auch nutzen. Besteht ein Zweifel, dass so ein Inhalt eben nicht aus der Region stammt, nicht aus der aktuellen Zeit stammt oder eben thematisch dort nicht hingehört, dann sollte ich Abstand davon nehmen, die in meine Berichterstattung einzubauen.
Der österreichische Rundfunk hat in seinen Hauptnachrichten einen Beitrag gesendet, der sich als pro-russische Propaganda entpuppte und er hat den Fehler nur langsam eingestanden. Ich habe darüber mit André Wolf vom Watchblog Mimikama gesprochen. Herr Wolf, vielen Dank für die Auskünfte.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer für uns zusammengestellt.
Der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann hält die Festrede für Salman Rushdie, der im Herbst mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit. Kehlmann und Rushdie seien seit vielen Jahren befreundet. Der indisch-britische Schriftsteller Rushdie erhält den mit 25.000 Euro dotierten Preis am 22. Oktober während der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. Kehlmann verfasste außer Romanen zahlreiche Theaterstücke, Drehbücher, Essays und Kolumnen. Der Autor von Werken wie »Die Vermessung der Welt« und »Till« wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Der Autor und Publizist Kim Poster hat die Herausgabe des umstrittenen Sammelbandes Oh Boy zu kritischer Männlichkeit durch den Kanon Verlag als Fehler bezeichnet. Er halte es für absolut untragbar, dass sich der Verlag zur Veröffentlichung eines Beitrags über männliche Täterschaft entschieden habe, obwohl dies bewusst gegen den Willen der betroffenen Frau geschehen sei, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Darüber hinaus habe der Autor des Beitrags, Valentin Moritz, den Vorfall offenbar verharmlosender dargestellt, als er in Wirklichkeit geschehen ist.
Dieser Übergriff, der ist nicht mal ein Jahr her. Und er stellt sich selbst diese Fragen, kann er überhaupt darüber schreiben? Und man darf sich doch fragen, warum zieht er nicht die Konsequenz, dass es dann vielleicht keine gute Idee ist, öffentlich darüber zu schreiben, und damit ja sozusagen darauf ein Produkt zu machen, von dem er dann auch noch die Hoffnung hat, dass er andere damit belehren kann und dass ein unglaublich wichtiger Beitrag zu einer Debatte ist. Ich finde, das ist total unbefriedigend und gegenüber der Realität von männlicher Gewalt ist das, finde ich, ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen und aller der Menschen, die sich wirkliche Reflexion und vor allem Konsequenzen von so Auseinandersetzungen erwarten.
Der Autor und Publizist Kim Poster, der vor kurzem den Essay »Männlichkeit verraten« veröffentlicht hat. Die Staatsanwaltschaft Wien hat ihre Ermittlungen gegen den Künstler André Heller wegen schweren Betrugs eingestellt. Dem 76-Jährigen sei im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Bilderrahmens mit falscher Herkunftsbezeichnung »tätige Reue« zuzubilligen, teilte die Justizbehörde mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass Heller bereits vor einer Anzeige den Rahmen zurückgekauft und den Schaden dadurch wieder gut gemacht habe, hieß es. Der österreichische Künstler und Autor hatte einen selbstgefertigten Bilderrahmen als Original des Malers Jean-Michel Basquiat ausgegeben und 2017 auf einer New Yorker Kunstmesse für 3 Millionen US-Dollar angeboten.
Es gibt Helden, die in Bronze gegossen auf Sockeln stehen und inzwischen auch schon mal von solchen gekippt werden. Und es gibt Helden und Heldinnen des Alltags, die sich ohne großes Aufheben zu machen für eine Sache engagieren und dafür verehrt werden. Auch fiktive Persönlichkeiten gibt es, die zum Helden oder zur Heldin taugen, weil man sich mit ihrem Tun, ihrem Charakter identifizieren kann. Ob wir heldenhafte, positive Vorbilder brauchen, das ist eine Frage, die meinen Gast interessiert und nicht nur sie allein. Die Kulturwissenschaftlerin und Publizistin Asal Dardan hat in Iran und Schottland gelebt. Heute teilt sie ihre Zeit zwischen Berlin und Schweden. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein.
Heute beginnt im Brecht-Forum Berlin ein Diskursfestival, das um die Frage kreist, was positive Heldinnen sind. Was macht für Sie eine Person zum Helden oder zur Heldin?
Es ist natürlich recht schwer, sich von dem klassischen Heldenbegriff zu lösen und zu distanzieren. Natürlich fällt einem als erstes oder mir vor allem auch Mut, Tapferkeit, Beharrlichkeit, Tatendrang ein. Und ich glaube, dass HeldInnen sich meistens durch ihre Taten auszeichnen, selbst wenn in moderneren Zeiten natürlich auch es Helden aus der Wissenschaft und sogar intellektuelle HeldInnen gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Tun für die Gesellschaft, und das ist ja auch etwas, was Helden immer schon selbst in der Antike ausgezeichnet hat, dass sie sozusagen über sich hinausgewachsen sind, um für die Menschen, die Gemeinschaft etwas zu leisten. Und ich glaube, da finde ich auch noch das wieder, was ich selber unter Heldentum verstehe.
Es braucht aber wahrscheinlich auch den absoluten Einsatz oder die Bereitschaft dazu. Also Helden, für mein Verständnis, sind ja auch bereit, sich Gefahren auszusetzen, gegebenenfalls darin umzukommen, nämlich zu sterben.
Ja, also vor allem, wenn man so auf die epischen, tragischen Helden guckt, die ja auch immer ein Element des Leids und der Selbstaufgabe hatten, könnte man davon ausgehen. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass heute, und Sie haben ja auch schon die Helden des Alltags erwähnt, dass einen das eher davon abhält, diese kleinen heldenhaften Momente im Leben zuzulassen oder sie auch zu sehen bei anderen. Also etwas, was mich massiv stört an zeitgenössischeren Heldengeschichten ist, dass wir sie meistens erst erkennen, wenn diese Menschen tot sind oder am Ende ihrer Taten stehen. Und ich fände es schöner, wenn wir in der Lage wären, das im Moment schon zu erkennen. Wenn man sich zum Beispiel, um jetzt konkret zu werden, Greta Thunberg anguckt, die definitiv, also wenn man sich anguckt, dass Fridays for Future danach entstanden ist, und selbstverständlich gab es vorher schon eine Bewegung, aber sie hat in dem Moment gesagt, ich akzeptiere das nicht. Aber was hat sie gemacht? Sie hat einfach gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule und ich setze mich da jetzt hin. Und das ist für mich eine moderne Heldin.
Gibt es denn noch andere positive Helden und Heldinnen? Der Name Greta Thunberg ist jetzt gefallen, aber an wen denken Sie noch?
Ja, also seltsamerweise, obwohl der Heldenbegriff natürlich auch sehr männlich konnotiert sind, fallen mir viele nicht-männliche Figuren ein, die ich heldenhaft finde, weil ich einfach glaube, dass Identitätsbehauptungen oder überhaupt die Behauptung, ich bin hier und ich setze mich ein für etwas, was von der großen Gesellschaft, von der Mehrheitsgesellschaft erstmal nicht anerkannt wird, gesehen wird, das ist für mich heldenhaft. Und im Rahmen dieser Gesprächs- oder Diskursreihe im LF Brecht spreche ich ja mit Nevros Duman von der Initiative 19. Februar Hanau. Und dieses Gespräch habe ich mir eben deshalb gewünscht, weil ich glaube, dass diese einzelnen Netzwerke, die jetzt in Deutschland immer stärker auftauchen und sich selbst organisieren, dass das für mich etwas ist, was, glaube ich, unsere Gesellschaft mehr prägt, als wir uns bewusst sind und was ich als heldenhaft bezeichnen würde.
Sie sprechen am Donnerstag mit Nevros Duman über diesen Dreischritt Zivilgesellschaft, solidarische Netzwerke und antifaschistische Arbeit. An welchen Beispielen orientieren Sie sich genau?
Das ist zum Beispiel die Initiative 19. Februar Hanau, aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel München erinnern, die sich an das terroristische Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München, bei dem ebenfalls wie in Hanau 9 zum größten Teil junge Menschen erschossen wurden von einem faschistisch denkenden jungen Mann. Und dann gibt es noch die Initiative, die an das Attentat in Halle erinnert. Dort habe ich mich zum Beispiel mit Naomi Henkel-Gümbel getroffen. Und diese Initiative Perspektiven, die arbeiten auch sehr stark zusammen. Die gedenken einander, an die Ermordeten, sie unterstützen sich, sie suchen Möglichkeiten, die strukturelle rassistischen Probleme in diesem Land gemeinsam aufzuheben. Und diesen solidarischen Akt, dass wir erinnern nicht nur an unsere Toten, sondern wir wollen miteinander etwas für die Gesellschaft machen, weil die Menschen, die sie vermissen, sind weg. Das heißt, sie machen dies für uns, für die Gesellschaft. Das ist eine gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Arbeit, die meines Erachtens sehr viel Gutes leistet.
Also Netzwerkbildung, das gemeinsame Tun, ist heute etwas Heroisches.
Ja, das glaube ich schon, weil es konkrete Praxis ist. Also da ist wieder die Tat des Helden zu sehen. Und es geht darum, eine konkrete Vision für diese Gesellschaft umzusetzen, die für viele utopisch wirken mag, aber diese zum Beispiel auch mit der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, die die Mutter von Ferhat Unvar ins Leben gerufen hat, kann man sehen, dass sie konkret daran arbeitet, dass diese Gesellschaft ein Stück besser wird. Und sie hat durch den Mord an ihrem Sohn im Grunde ihr Leben dem gewidmet, dass der Tod ihres Sohnes nicht, nicht in etwas Negatives führt. Ich würde nicht sagen, dass er einen Sinn erlangt, weil so ein Mord kann keinen Sinn erlangen, aber zumindest, dass sie etwas für sich in ihrem Leben ins Positive wendet und etwas dieser Gesellschaft gibt, das mehr ist als nur Trauer und Hass und Wut.
Aber es geht auch darum, Personen, die unserer Gesellschaft etwas gegeben haben oder die einen Preis gezahlt haben für unsere Gesellschaft, für das Zusammenleben, in unseren Gedanken lebendig bleiben. Also, dass man quasi die Erinnerung auch wach hält.
Ganz genau. Und ich glaube, dass das im Grunde die Negation des klassischen Heldenbegriffes, nämlich der einzelne Mann, der starke Mann der Tat, das im Grunde alles, was dem widerspricht, nämlich das gemeinschaftliche, leise sich suchen, zusammen etwas aufbauen, Strukturen der Solidarität aufzubauen, dass das das zeitgenössisch oder gegenwärtige Heldenhafte ist, weil es etwas ist, was in die Zukunft weist.
Asal Dardan schreibt für mehrere große Tageszeitungen. 2021 hat sie die Essaysammlung Betrachtung einer Barbarin veröffentlicht. Wir haben über positive Helden und Heldinnen gesprochen. Es ist ein Thema, das beim Diskursfestival im Berliner Brecht-Forum mit 21 Autorinnen vertieft wird. Es beginnt heute und dauert bis zum Wochenende. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch.
Danke Ihnen für das Gespräch.
Es gibt große, teure Serien, auf die alle gewartet haben. So etwas wie House of the Dragon zum Beispiel, die Vorgeschichte von Game of Thrones. Und dann gibt es kleine Serien, über die plötzlich alle reden. The Bear ist eine solche Serie. Sie war der Überraschungserfolg des letzten Jahres und die neue Staffel wurde bereits mehrfach für den renommierten Fernsehpreis Emmy nominiert. Seit vergangener Woche ist sie auch in Deutschland zu sehen. Mehr zu allem von Simone Schlosser.
Es gibt Serienepisoden, die bleiben für immer im Gedächtnis. Die Red Wedding zum Beispiel in Game of Thrones mit ihrem blutigen Massaker, Christophers und Paulys Schneeausflug in den Sopranos oder eben das Festessen in der neuen Staffel von The Bear. Diese phänomenale Mischung aus Kochsendung und Familiendrama über einen jungen Sternekoch, Kami, Spitzname Bear, der in Chicago den Schnellimbiss seines toten Bruders weiterführt.
Schön, dass du zu Hause bist, Bear.
Noch nie von einem Telefon gehört?
Ich bin froh, dich zu sehen.
Es ist Weihnachten, die Folge ist ein Rückblick und alle sind da. Eingeladen hat Kamis psychotische Mutter Donna, die brillant gespielt wird von Jamie Lee Curtis. Und während der Rest der Familie versucht, im Wohnzimmer unverfänglich Konversation zu machen, bereitet sie in der Küche ein aufwendiges Festmahl zu. Orchestriert von einem halben Dutzend Eieruhren, von denen alle paar Minuten mindestens eine losschrillt. Es ist der pure Stress.
Den ganzen Scheiß überall. Und ich bin spät dran mit dem Hummer.
Jetzt stelle man sich kurz vor, man sei ein Teil dieser Familie.
Wozu mache ich mir sonst seit heute früh die ganze Mühe?
Okay, mach, hey, wie kann ich helfen?
Du kannst schon die Gabeln holen.
Genau darum geht es in dieser sechsten Folge. Sie gibt einen Einblick in die Traumata, die dieser Serie zugrunde liegen. Denn auch in dieser zweiten Staffel, die im Übrigen noch besser ist als die erste, und in der es primär darum geht, den Schnellimbiss umzubauen in ein Sternerestaurant, ist The Bear vor allem eins. Ein Drama über Verletzungen und Selbstsabotage. Und das Kochen als eine Art Weg raus aus diesen persönlichen Abgründen.
Ich habe neulich Spaß gegoogelt. Eine Empfindung bei Heiterkeit und Vergnügen. Das ist die Bedeutung. Ich eröffne zurzeit ein Restaurant, das sorgt für null Heiterkeit oder Vergnügen. Nein, war nur Spaß.
Ganz unrecht hat Kami damit nicht. Ähnlich ist es mit der Serie. Es macht nicht unbedingt Spaß, The Bear zu gucken. Auch wenn sie bei den Fernsehpreisen Emmys in der Kategorie Comedy nominiert ist. Was wohl eher der Länge der Episoden geschuldet ist, die im Schnitt etwa eine halbe Stunde lang sind. Man sollte sich die Serie dennoch nicht entgehen lassen, denn The Bear gehört zum Besten, was es gerade zu sehen gibt. Und versprochen, es gibt auch ruhige Momente, in denen die Figuren ganz bei sich sind, wenn sie kochen.
Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut, alles wird gut.
Um Psychosen und Traumata geht es auch in dieser Serie. Everyone is fucking crazy. Nur sind sich die Figuren hier ihrer Probleme völlig bewusst. Denn was Daria, Malik, Chloe und Schröder verbindet, sie sind alle in Behandlung bei der gleichen Therapeutin. Als die überraschend stirbt, beschließen sie, alleine weiterzumachen. Denn wer wüsste besser, was ihnen hilft, als sie selbst?
Der Punkt ist doch, Everyone is fucking crazy. Everyone. Du bist nicht alleine.
Mental Health ist im Trend. Die Wohlfühlserie Shrinking zum Beispiel über einen Therapeuten in L.A., der mit seinen Patienten auf Konfrontationskurs geht, oder das übertrieben verstörende Teenie-Drama Euphoria mit seiner drogensüchtigen Hauptfigur und den oberstylischen Bildideen. Irgendwo dazwischen, Everyone is fucking crazy. Eine Serie für junge Erwachsene, wie Regisseurin Luzi Lohse sagt. Tatsächlich kann und sollte man sie sich auch noch anschauen, wenn man die 30 längst hinter sich gelassen hat. Denn was diese Produktion von anderen unterscheidet, sie nimmt ihre Figuren und deren Probleme ernst. Und teilt dabei gleichzeitig aus gegen die Kalenderspruch-Mentalität von Boomer-Facebook.
Was dieser Typ da vorhin gesagt hat, das ist der komplette Bullshit. Nicht jede Krise ist irgendeine Chance. Jede Krise ist doch vor allem erstmal eins, nämlich richtig scheiße. Wir gehen aber alle eben einfach anders damit um.
Eben davon handelt Everyone is fucking crazy. Eine Serie, wie sie im deutschen Fernsehen selten ist. In der man weder über die Dialoge noch den Look stolpert, sondern durchweg das Gefühl hat, sich auf Augenhöhe zu bewegen. Mit den Figuren und mit unserer Zeit. Und zudem noch etwas darüber lernt, wie es sich wohl anfühlen mag, wenn schon das Muster des Küchenbodens eine scheinbar unüberwindbare Hürde darstellt.
Simone Schlosser über zwei aktuelle Serien. Die neue Staffel von The Bear kann man auf Disney Plus sehen. Everyone is fucking crazy läuft in der ARD-Mediathek. Uns bleibt jetzt der Blick in die Feuilletons vom Dienstag mit Hans von Trotha.
In der Taz-Kultur geht es ausgesprochen maskulin zu. Der Taz-Medienticker wartet mit einem All-Times-Star-Team mediensüchtiger Feuilleton-Herrschaften auf, in dem er erst titelt: Ein Mann sagt ab, es geht um Trump, aber vorläufig leider nur um die Absage einer Fernsehdebatte. Dann ein Mann teilt aus, Meldung, Springer-Chef Matthias Döpfner holt in der Welt zum Rundumschlag gegen JournalistInnen aus und gibt ihnen eine Mitschuld am rapiden Aufstieg der AfD. Und schließlich ein Mann im Streit. Das ist Pioneer-Chef Gabor Steingart, der sich und seine Redaktion als Opfer einer Kampagne des Spiegels sieht. All-Times-Star-Team, da denkt man natürlich an Fußball. Der, denkt man, gehört in den Sportteil, nicht ins Feuilleton. Denkt man aber nur, denn das FAZ-Feuilleton holt gleich den nächsten Kandidaten ins Team, den Kapitän. Matthias Alexander analysiert die Triumphe Giannis des Bösen. Es geht um den FIFA-Präsidenten, dessen Ansehen hierzulande, laut FAZ, irgendwo zwischen Putin und Kim Jong-un liegt. Doch dann der feuilletonistische Dreh. Gianni Infantino sei die sinistre Kraft, die nur Geld und Macht will, aber auch Gutes schafft. Man sollte es zumindest in Erwägung ziehen, setzt Matthias Alexander nach, denn mit dieser Exkulpation hat ja niemand rechnen können. Eine faustisch-goethische Wendung in der Formulierung und eine kopernikanische in der historisch-moralischen Infantino-Forschung. Während Adrian Kraje in der Süddeutschen die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler, endlich mal kein Mann, mit der Rede von einer kopernikanischen Wende der Esskultur zitiert. Demnächst, so die Erläuterung, essen wir als Menschheit schon sehr viel weniger oder gar kein Fleisch mehr. Was sich da anbahne, sei immerhin das Ende einer Kultur, die vor 2 Millionen Jahren ihren Anfang nahm und dann vor 1 Million Jahren mit der Erfindung des Feuers und dem Schub der Proteine dafür sorgte, dass der Mensch das klügste und damit auch mächtigste Wesen auf diesem Planeten wurde. Und, hätte Adrian Kraje hinzufügen können, das korrupteste. Damit wären wir gleich wieder bei Gianni dem Bösen und beim Fußball. Letzterer spielt auch in der Welt eine Rolle, auch wenn da bloß die Bundesliga der Anlass ist. Die kann nicht auf ganz so lange Zeiträume zurückblicken, aber die Idealform einer Kugel, die nicht rund ist, wurde bereits in der Renaissance gefeiert, lernen wir in der Welt. Kepler und Da Vinci haben sie gezeichnet. Als die Bundesliga am vergangenen Wochenende wieder angepfiffen wurde, erinnert er uns, war der Ball der Star. Ein klassischer Icosaeder aus 12 schwarzen 5 und 20 weißen 6 Ecken. Brilliant Classic nennt Derby Star der Hersteller diesen Ball. Spätestens mit dieser Information ist dokumentiert, dass hier noch tief am Grund des Sommerlochs nach Berichtenswerten geschürft wird. Bei der WM 2006 in Deutschland hieß der Ball Teamgeist und bestand, Zitat, aus grotesk geschwungenen Flicken. Jetzt freuen wir uns mit Michael Pilz, steht der Ball wieder dazu, eigentlich gar kein Ball zu sein, was uns wieder zu Da Vinci bringt. Oder was Kepler? Im Zweifelsfall immer Kopernikus. Blättern wir noch einmal zurück auf die Taz-Medienseite. War da nicht noch von einem anderen Mediensüchtigen die Rede ohne Fußball? Doch, ganz unten in der Ecke. Da wird sogar der Versuch unternommen, einen neuen Begriff zu prägen. Die Meldung? Vor 21 Jahren trat Verteidigungsminister Rudolf Scharping zurück. Auslöser, eine Homestory in Bunte. Für die posierte er mit seiner Freundin, einer Gräfin von und zu, im Pool. Boris Pistorius, den ja als einzigen im Scholz-Kabinett gerade alle cool finden, jetzt auch die Taz. Pistorius also ist schlauer, Bunte ja, aber kein Adel. Kein Pool, sondern zweisames Frühstück in schlichter Single-Wohnung in Osnabrücks Toplage, nur 120 Quadratmeter. Der neue Medienbegriff, der daraus folgen soll, lautet nicht wie Scharping Glamour. Mal schauen, ob der die Taz-Kultur je verlässt und ob er das Sommerloch überlebt.
Mein Tanz von Trotha nach der Lektüre der Kulturseiten vom 22. August. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Gute Nacht und bis morgen.